Do you have any notion of how ridiculous you've become? The whole tone of our conversation is completely shot to pieces. I'm the father of a baby who'll be born to me from my fantasy woman, who I see solely in my head. My fantasy woman, by the way, who stopped being my fantasy. You're not my fantasy anymore. No, sadly, now you're nothing more than common tears.
I never said I would bear the child.
Oh, wonderful. More dull talk, more mind games. All right then, who's it gonna be? Who's going to bear our secret love child? It's not Starbuck, is it?
Careful, guys. You're in dangerous territory now.
Then I guess I'm really scared. So, what's it going to be this week? What is it? Don't tell me. I'll guess. The ship's going to blow up! No. Damn. Done that one. So it's got to be someone else. Me! Nick, of course, me! I'm going to explode! God is going to make me spontaneously combust, make me ball of flame, and then the whole crew of Galactica can celebrate on Ambrosia, get really drunk.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Es ist das Raumschiff Galactica, die Battlestar Galactica und wir sind das Bardos Kino Galactica, der Podcast, inoffizielle zur Serie mit meiner Wenigkeit Patrick.
Und mit meiner Wenigkeit Britt-Marie.
Hi.
Hi.
Ich bin dankbar für die heutige Folge. dafür hat sich die letzte sogar gelohnt. Ich fand diesen Rückblick ein bisschen dünn, aber ehrlich gesagt auch, glaube ich, nicht die Schuld der Macherinnen und Macher dahinter, weil die bereitete ja den Boden für das, was heute kommt. Wie geht's dir denn?
Ja, auch und ja. Also genau so ist es ja, dass letzte Woche die ganzen roten Fäden quasi gelegt wurden oder wie sagt man, die ganzen Wege bereitet.
Ja.
Und heute löst sich dann echt eine ganze Menge auf. Also wir haben eine ganze Menge drinne tatsächlich, obwohl ja aktiv an Handlung gar nicht so viel passiert. Aber irgendwie löst sich doch ganz, ganz viel auf. Ja.
Ja.
Und ich hatte auch zwischendurch überlegt, also weil ich gerade nicht mehr auf dem Schirm hatte, wie vielen Folgen die Staffel hat, ist das hier das Staffel-Halbfinale?
Nein. Es ist nicht das Staffel-Halbfinale. Das
aber krass,
kommt nach
dass man
Folge 10.
So eine wichtige Folge einfach so in die Mitte setzt. Das ist irgendwie so irgendwie komisch, oder? Also nicht am Ende, okay, also, aber fürs Ende, also man kann es nicht ans Ende setzen, weil jetzt gehen ja quasi, denke ich mal, eine ganze Reihe von Storys los, die vermute ich für die nächsten Staffeln dann auch wichtig werden würden. Aber, und dann hätte halt damit gerechnet, dass es entweder ein Staffel-Halbfinale ist. Da gibt es ja dann immer so eine kleine, ja, wie sagt man, Spitze, wo dann versucht wird, eine Folge reinzusetzen oder auch einen Cliffhanger hinzusetzen, die besonders nochmal irgendwie besonders sind. Aber nee, das wird halt jetzt einfach so da reingesetzt, so Punkt.
Ja.
Ist auch interessant.
Ja. Aber du bist nicht die Einzige mit dem Gefühl, selbst Ron Moore und David Icke in ihrem mittlerweile 20 Jahre alten, also gut abgehangenen Podcast-Kommentarwitzeln rum, so, und das ist jetzt das Ende von Staffel 1. Also, weil für die beiden Autoren dieser Folge fühlt sich's offenbar auch genauso an, als hätte man jetzt quasi einfach das Ding rund gemacht und damit diesen maßgeblichen Handlungsbogen hiermit abgeschlossen.
Ja, abgeschlossen, ja.
Ja,
naja, ist ja okay. Aber es hat ja jetzt auch lang genug gedauert, sag ich mal.
Ja, das wirkliche Mid-Season-Finale dann nach Folge 10, deren Titel ich dir noch nicht mal nenne, weil das könnte ein potenzieller Spoiler sein.
Ah, okay.
Ja, aber das wird auch nochmal großartig, möchte ich jetzt mal vorsichtig vorwegschicken. Mhm. Also ich zumindest finde die ganz toll. es passiert unglaublich viel in Staffel 2 und nicht alles davon ist gut, aber das meiste davon, denn ansonsten würden wir nicht darüber sprechen, denn ich mag die Serie sehr, ich habe sie bereits gesehen, ich kenne auch jede Folge, trotzdem handhaben wir das hier spoilerfrei, denn Britt-Marie, das ist für dich der Erstkontakt, sei für Menschen gesagt, die uns heute zum allerersten Mal zuhören.
Ich habe gestern, ich habe das doch schon mal erzählt, dass du beschäftigst dich jahrelang mit so Sachen nicht. Mhm. Und wenn du dann anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann hast du das Gefühl, von jeder Ecke und jedem Ende kommen plötzlich irgendwelche Dinge, die damit zu tun haben. Und ich frage mich immer, ob das damit zusammenhängt, weil ich einfach vorher das nicht beachtet habe, weil mir das nicht klar war, weil ich von der Serie keine Ahnung hatte, oder ob es jetzt wirklich so ist, dass vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Cookies gesetzt sind und dadurch das in meine Algorithmen mit reingespült wird oder so. Aber ich habe gestern gerade eine Story gelesen, also eine Geschichte von einem Autor, die über was komplett anderes ging. Und dann meinte die Figur so ganz zufallsprinzipmäßig am Rande: Wo ist Starbuck, wenn wir sie mal brauchen?
Ja.
Ich habe das Gefühl, wir tauchen gleich die Zylonen auf und erschießen uns alle. Und rantete dann so eine Runde und die andere Person, die mit dieser Person dann in dieser Szene war, meinte, wovon zum Teufel redest du? Und ich so, ich weiß es. Und dann dachte ich so, krass, dass jetzt plötzlich irgendwie das so, ja, überall auftaucht.
Ja, war das eine ältere Story, die du gelesen hattest, oder?
Ich weiß gar nicht, aber
das war schon
vielleicht so 10 Jahre oder so.
Ich wollte schon sagen, weil so Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre, vielleicht gerade noch so kurz nach dem Serienende, ja, war das ja schon popkulturell einfach so ein mega Ding, Battlestar Galactica.
Ja,
es gab irgendwie Saturday Night Live Sketche darüber, es gibt einen 10-minütigen Portlandia-Skit darüber, der sich übrigens auch lohnt anzugucken. Ich verlinke den mal hier in den Shownotes, wo auch James Callis und Edward James Olmos mitwirken. Also sehr, sehr lustig. Und ich meine, das war einfach überall, auch im
Präsent,
Internet.
Ja, okay, das kann natürlich gut sein, ja. Aber da dachte ich auch so, ach, guck. Ja. Ja, so,
ja.
Heimat. Wir kehren zurück in die Heimat und natürlich mit dem tollen Titel Home oder Heimat, zweiter Teil. Yay.
Nicht zu verwechseln mit der Edgar Reitz-Serie, genau, die auch sehr lohnenswert ist, aber natürlich nichts mit Science-Fiction-Fernsehen zu tun hat. Genau, wir haben, ich glaube, so ein minimales Housekeeping. Ich habe es immer aufgeschrieben und ich bin ehrlich gesagt auch immer so ein Komplettist bei solchen Dingen. Und trotz meines Zwangs zum Komplettismus fragte ich mich aber dann doch, sollen wir das echt nochmal aufgreifen? Aber jetzt tue ich es einfach. Nämlich, wir haben uns die Frage gestellt, woher Kara, also Starbuck, weiß, wo Rosalinds Versteck ist, in dem abtrünnigen Teil der Flotte.
Ja, ja.
Und ich habe tatsächlich auch die Folge nochmal angeguckt, zumindest den Part, und diverse Battlestar-Wiki-Einträge gelesen, und es wird einfach nicht geklärt. Ich vermute mal, sie weiß es wirklich nicht, sondern fuckt nur auf allen Frequenzen an die Schiffe im Orbit von Kobol. Denn da hat sie ja auch die Flotte zuletzt zurückgelassen. Ich meine, Adama quasi ist weitergefahren mit dem Rest, ne? Und die anderen Schiffe sind ja zurückgesprungen. Und deswegen denke ich mal, sie funkt einfach ins Blinde rein.
Ja,
und die Frage, hey, wo ist eigentlich der Rest? Wo ist hier der Commander?
Ja.
Den stellt sie wahrscheinlich dann Rosalind nach dem kalten,
genau.
Nach dem kalten Empfang dort in diesem komischen Lagerraum.
Ja, okay.
Kein wirklich umfangreiches Housekeeping. Ansonsten, Home Part 2, wie du bereits gedacht hast, zuerst versendet am 26. August 2005. Regie Jeff Woolnough. Der hat viel The Expanse gemacht. Den hatten wir auch schon. Bones, Vikings, ist immer noch gut im Geschäft. Der hat auch Regie geführt bei The Hand of God in der ersten Season. Eine Folge, die ich sehr, sehr mochte. Und Buch wiederum von David Icke. Diesmal mit Schutz und Hilfe von Showrunner Ronald D. Moore. Korrekt. So. Hab mich noch nie so gut vorbereitet auf die heutige Folge, auf das Gespräch mit dir wie heute, weil ich zwangsläufig, weil ich musste die Folge jetzt fast dreimal gucken, zuletzt, um einfach da so rauszufiletieren, drei Handlungsstränge. Denn es gibt so viel. Britt-Marie, womit fangen wir an? Balter?
Ja, würde ich doch sagen. Oder fangen wir mit Balter und Head 6 an.
Genau. Der lässt sich doch am leichtesten lösen vom Rest der Handlung, weil er sich eben gänzlich an Bord der Galactica abspielt und nicht unten auf Kobol. Und zwar prophezeit Head 6 Balter, dass sein Kind in der für Galactica-Boomer gebauten Zelle zur Welt kommen werde und behauptet, sie selbst sei nur die Ausprägung seiner Schuldgefühle über die Auslöschung der Menschheit. Ein Hirnscan durch Doc Cottle liefert keine Anzeichen für einen Chip in Balters Kopf. Später überhört er ein Gespräch zwischen Hilo und Sharon über deren ungeborenes Kind und fragt Head 6, wer oder was sie sei, also Head 6 sei. Die antwortet dann, ein Engel, der dir dabei hilft, die menschliche Rasse auszulöschen. Tada! Und dich liebt und begleitet und unterstützt und so weiter. Also durchaus mit ein bisschen Mitgefühl, Empathie geäußert. Soweit. Sprach dich das an? Was sind deine ersten Gedanken dazu?
Als diese Lösung kam, dachte ich mir so, oh, ich kann verstehen, warum einige Leute quasi ab jetzt dann finden, es driftet alles zu sehr ins religiös Überhöhte ab.
Mhm.
Weil das ist schon ziemlich crazy. Also was ich gut fand war, dass endlich jetzt auch mal thematisiert wurde, das, was wir uns ja im Grunde schon seit anderthalb Staffeln fragen.
Ja.
Nämlich, ist Head 6 tatsächlich nur eine Psychose?
Genau.
Oder aber ist da wirklich irgendwie irgendwas, was die Zylonen übertragen, irgendwelche Gedanken, Chips, whatever. So, jetzt wissen wir zwar, dass da natürlich kein Chip eingepflanzt ist, aber das schließt ja immer noch nicht aus, dass es trotzdem keine Psychose ist. Nichtsdestotrotz haben wir ja tatsächlich, also ich finde auch gut, dass es hier final nicht geklärt wird.
Mhm.
Wir stehen also immer noch da und fragen uns, was ist es? suggeriert wird uns ja, dass es eben keine Psychose ist, aber es ist alles immer noch ungelöst und ja, so. Also das fand ich gut, dass wir kein klares Ergebnis bekommen haben, auch wenn es einen natürlich auch gleichzeitig wahnsinnig macht. Aber es war halt interessant auch zu sehen, und das ist natürlich auch absichtlich gemacht worden, wie sozusagen in dem Moment, in dem er gedacht hat, es ist eine Psychose, also seine eigene Einbildung, auch das Outfit von Hetzig sich geändert hat. Also sonst ist sie ja immer so überhöht sexy, mit diesen ganz engen Kleidern und großem Dekolleté und so weiter.
Oder ganz ohne Kleider, wie heute in der Folge.
Richtig, wobei es ja dann sofort zu, von ganz ohne Kleider schwenkte es ja dann sofort, als sie meinte, ja, ich bin deine Psychose. dann hatte sie ja plötzlich Sweat-Klamotten an, also so Trainingsklamotten und ein T-Shirt hochgeschlossen, ungeschminkt und die Haare komplett im Zopf zurückgenommen. Also wirklich sehr ungestylt. Das fand ich interessant. Also das ist natürlich dann in dem Moment auch absichtlich gemacht worden. Ich dachte mir noch so, als ich sie sah, oh mein Gott, wenn das jetzt wirklich eine Manipulation von Hetzig ist, dann macht sie das richtig, richtig gut. Ja. Also muss man schon sagen.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es fair ist, der Serie oder den Showrunner, den Autorinnen und Autoren, die Frage zu stellen, warum Bolter sich jetzt erst fragt, was denn genau Hetzig ist, weil ich meine, er führt bereits ja diese Gespräche immer wieder mit ihr, von wegen, du bist so gar nicht da, was bist du eigentlich, was machst du hier? Und sie spielt ja auch öfter damit seinen Gefühlen und mit seinen Gedanken, in dem Sinne, dass sie sagt, ja, wer weiß. Aber jetzt erst geht er ja zu Dr. Kottl und lässt das Ganze mal untersuchen. Und da finde ich, drängt sich schon die berechtigte Frage auf, also seitens des Publikums, zumindest meinerseits, warum das Ganze nicht schon vor ein paar Wochen machen lassen.
Was glaubst du?
Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, man hat es verzögert aus rein dramaturgischen Gründen, weil es entspricht, glaube ich, nicht der Charakterzeichnung der Figur, so lange damit zu warten. Ich glaube, er als Wissenschaftler wäre sehr viel früher daran interessiert gewesen, ob da an seinem Gehirn rumgedoktert worden ist und ihm da irgendwas eingepflanzt wurde. Und er hätte sich ja auch rechtfertigen können, spätestens seit er in so einer machtvollen Stellung ist als Vizepräsident. Der hätte ja ohne Rückfragen auch zum Doc jederzeit gehen können und sagen können, ich bin der Vizepräsident und ich befehle dir, mich zu untersuchen. Also macht er ja jetzt auch. Doc Kottl hat keinen Respekt vor ihm. Also das
ja, also ich glaube schon, dass du recht hast, dass da aus quasi erzähltechnischen Gründen das verzögert worden ist. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch sehen, dass die Tatsache, dass er zum Doc geht, ja ihn trotzdem angreifbar macht. Also man hätte ihm ja dann auch alles Mögliche unterjubeln können, von wegen nicht entscheidungsfähig, arbeitsfähig oder was auch immer.
Das ist ja also, in den USA auch so ein Ding, ne? Dass Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten immer untersucht werden müssen, ja.
Also das ist das eine, was da liefert er sich ja quasi auch einer Gefahr aus, in Anführungszeichen. Und das zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass er jetzt an einem Punkt ist in der Story, die ihm erzählt wird von Hetzig, den er selber so absurd findet, dass er jetzt anfängt zu hinterfragen. Also vorher konnte er vielleicht noch damit leben, mit diesen ganzen Anspielungen und so weiter und hat sich vielleicht auch schon gedacht, ja, eventuell hat es was mit meinen Schuldgefühlen zu tun, aber er wollte sich das halt einfach nicht eingestehen und das hat es ignoriert quasi. Das kann ich mir eigentlich auch ganz gut erklären. Ich meine, wer von uns hat nicht schon Sachen einfach wegignoriert, bis es nicht mehr ging? Aber in dem Moment, in dem Hetzig dann plötzlich ankommt und meint, ja, und wir sind quasi die Propheten und werden den Heiland gebären und so weiter und irgendwie so. Ich glaube, in dem Moment drehte sich das für Bolter und der dachte auch, what the fuck? Und ich glaube, in dem Moment, in dem ihm klar wurde, dass es jetzt echt anfängt, abgedreht zu werden, da hat er dann hinterfragt.
Ja, ich möchte es auch nicht den Autorinnen und Autoren zum Vorwurf machen, so wirklich, weil das ist ja auch leicht wegargumentierbar mit, letztendlich bringt es ihm ja auch nichts. Also es bringt uns auch als Zuschauerinnen und Zuschauer keine Erkenntnis. Wir gehen da raus und sind genauso schlau wie vorher. Wir haben ja schon geahnt, dass da wahrscheinlich kein Chip in seinem Kopf steckt und weil, wann hätten sie den einpflanzen sollen?
Ja, aber ich meine, ich will jetzt nicht Funkwellen, I don't know, was es da alles gibt, aber also man kann ja, glaube ich, auch ohne einen Chip-Empfänger, oder warum muss das auch in seinem Kopf sein? Das muss ja nur irgendwo in seiner, obwohl, ja, das geht nicht, der war auf dem ganzen Schiff verteilt. Das hätte ich gesagt, es muss nur irgendwo in seinem Quartier versteckt sein oder in seinem, weiß ich nicht, irgendwie, I don't know.
Du meinst eben so ein Gerät, was seine Frequenzen stört oder ihn so weit dann einfach neural manipuliert, dass er sowas sieht? Also
ja, also ich meine, das würde mich nicht wundern. Ich meine, die haben die Zylonen erschaffen, hallo?
Ich glaube, du kannst vielleicht damit vielleicht sowas wie einen Tinnitus simulieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich so Gehirnwellen beeinflussen kann. Wobei okay, natürlich, ja. Ich meine, wir befinden uns in einem Science-Fiction-Universum. Das ist eben immer so dieser schmale Grat, auf dem auch die ganze Serie wandelt. Das ist eben, wir sind in einem relativ zu unserem Universum, zu unserer Lebensrealität fortschrittlichen Science-Fiction-Universum, das aber in einigen Punkten eben technologisch sehr, sehr rückschrittlich ist. Und wir wissen nie so wirklich, was möglich ist und was nicht.
Richtig, so ein Balancegang. Ja. Hm. Ja, naja. Ja, aber auf jeden Fall, das fand ich ich fand es eine unterhaltsame Storyline, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die mir am Ende doch ein bisschen abdrehte, muss ich auch sagen. Also dieses, ich bin ein Engel, der dir hilft, die menschliche Rasse auszulöschen. Eigentlich ist das ja keine Information, die wir nicht schon hatten. Genau das Gleiche hat sie ja auch schon unten auf dem Planeten gesagt, als sie da irgendwie beim Tempel quasi lagen. Hm. Aber irgendwie war das jetzt doch nochmal, es ist natürlich auch so inszeniert, wie sie dann so ihn quasi umarmt und dann so ins Ohr flüstert und dann ist sie auch noch so beleuchtet, weißt du, damit auch das Blonde, Engelhafte so rauskommt und so und dann so, ich werde die Menschheit auslöschen. So, okay. Also es ist schon, und wie gesagt, in dem Moment habe ich dann auch schon gedacht, okay, wenn es so auf dieser Schiene weiterläuft alles, das ist ja nicht das Einzige, was heute in die religiöse Richtung geht, dann kann ich verstehen, dass es vielleicht auch Leute da draußen gibt, die sagen, das ist mir dann doch zu viel Religion.
Ja, klar.
Aber wir werden sehen, wie viel das tatsächlich ist. Was ich noch spannend finde, ist, dass es genauso auch sich aufgelöst hat, wie wir das gedacht haben oder zumindest vermutlich sich so auflösen wird, nämlich, dass nicht Hetzix und, also nicht Hetzix das Kind kriegt, wobei Hetzix war ja eh nur irgendwie, also ist ja nicht körperlich sozusagen, sondern dass tatsächlich offensichtlich das Kind, von dem da die ganze Zeit geredet wird, die Tochter von Hilo und Sharon sein wird. Mhm. Ob dann Sharon tatsächlich das Kind in dieser Zelle gebiert, ist eine andere Frage. Aber zumindest wurde uns das so suggeriert. Ja. Mhm. Und was mich auch wundert jedes Mal, also schon durch die ganze Folge hindurch, wir haben ja mehrfach Situationen jetzt auch, wo Sharon angegriffen wird oder beschuldigt wird oder so, dass halt Hilo niemals als Verteidigung gesagt, aber sie ist schwanger mit meinem Kind. Ja. Sondern er sagt immer nur, sie ist es nicht und man kann ihr vertrauen und so. Aber ich finde, das Hauptargument ist doch, dass sie schwanger ist. Also selbst wenn man die Figur töten wollen würde, würde man sich doch vielleicht Gedanken machen, dass man dabei nicht ein unschuldiges Leben mitnimmt sozusagen.
Okay. Ja.
Also mich wunderte einfach, dass das als Argument halt so gar nicht gekommen ist. Das wäre nämlich das erste Argument gewesen, das ich immer geschrien hätte.
Mein Boah gerade war tatsächlich auch eher also als Respektbekundung gegenüber diesem Gedankengang, weil ich finde total faszinierend, weil wir uns natürlich die Frage bisher gar nicht gestellt haben, inwieweit in dieser Spiritualität, diese Religion, die ausüben mit ihren Göttern von Kobol und so weiter, dieses ganze Thema Recht auf des ungeborenen Lebens überhaupt eine Rolle spielt. Ich weiß ja, dass es bei religiösen Fundamentalisten hier in unserer irdischen Welt immer ein großes Ding ist, also der Schutz des ungeborenen Lebens und ein jahrhundertelanger Konflikt, der da schwelt, der sich natürlich nochmal zugespitzt hat in den letzten 6-7 Jahrzehnten. Aber ja, wie handhaben die das denn? Zählt das als Argument? Oder ist es Hilo einfach peinlich, dass es passiert ist? Ich weiß es nicht.
Das absolut erste Argument, um diesen Zylon zu schützen, weil selbst wenn das Kind, also das ist ja offensichtlich nicht komplett zylonisch. Mhm. Deswegen könnte man da ja dann argumentieren. Ich weiß halt nicht, ob Hilo vielleicht auch denkt, dass es zu gefährlich ist, wenn die anderen das wissen.
Mhm. Ja.
Also, das ist halt nur, wie gesagt, ein Gedanke, der mir jedes Mal, ich glaube, den habe ich letztes Mal schon thematisiert, den thematisiere ich jetzt auch wieder, weil mich einfach stört, dass es gar kein Thema ist.
Ja, vielleicht auch, weil Sharon, beziehungsweise, also aka Boomer, noch nicht untersucht wurde medizinisch. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum wir ihr nicht glauben sollten.
Ja, okay.
Das wäre jetzt natürlich ein extremer Cop-out von der Serie, zu sagen, übrigens, sie hat die letzten 10 bis 12 Folgen gelogen. Ja. Und wir sitzen dann da und denken, kleiner Spoiler, das wird nicht passieren. Okay. Aber sie hat auf der anderen Seite natürlich auch sich noch nie durch einen Mediziner begutachten lassen. Von daher könnte es natürlich auch Hilos Gedankengang sein, erstmal abwarten, ob das so stimmt. Also er glaubt ihr ja. Ich glaube, er stellt das in keiner Sekunde in Zweifel, aber vielleicht ist er dann doch noch ein bisschen unsicher. Ich weiß es nicht, ich versuche gerade eine Rechtfertigung zu finden für eine wie du schon, glaube ich, richtig festgestellt hast, offensichtliche Drehbuchschwäche.
Ja, ja. Wobei, interessant hier übrigens auch noch der Kommentar halt, dass sie, also Sharon spricht ja von sie und er meint ja dann, ach, ist es, du weißt das, also du, woher weißt du, dass es ein Mädchen ist? Und dann meinte sie, ich weiß es. Und das passt natürlich aber auch dann zur Prophezeiung, die ja Balter und Hetzigs gemacht haben, weil sie auch von einem Mädchen gesprochen haben.
Ja.
Also passt ja dann irgendwie auch.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist neben der Tatsache, dass am Ende Balter herausfindet, dass Sharon seinen Gänsefüßchen Baby im Leib trägt, ja. der wichtigste Handlungssprung neben der Tatsache, dass wir eben diese dritte Ebene haben zwischen, oh, es ist eine Psychose und es ist ein Chip in Balters Kopf, es ist weder noch, es ist wahrscheinlich etwas gänzlich Überirdisches, von dem wir nicht genau wissen, wie es zu definieren
Göttliches.
Ist. Und ich glaube, du hast ja vollkommen recht, ich glaube, das zeigt auch tatsächlich Menschen an, weil also tatsächlich Menschen, die auf diese ganzen spirituellen, esoterischen Aspekte nicht so stehen in der Serie. Und die Serie ist ja voll davon. Ich glaube, die hätten eben lieber gehört, ach klar, eine Psychose. Doch Cottle hat es irgendwie erfasst, der hat Balter untersucht und vielleicht einfach ihn mal irgendwie psychologisches Profil von ihm erstellt und festgestellt, oh, der Typ ist komplett durch. Oder eben irgendwas in seinem Kopf entdeckt. Aber es ist eben weder noch, und das wissen wir spätestens in dem Moment, in dem eben Hetzigs Wissen an Balter weitergibt, was sie so nicht haben könnte, wenn sie wirklich nur eine Psychose wäre.
Ja. Ja, und aber auch schön dann auch diese Auflösung, wo die ja dann beide sozusagen wie gebannt auf diese wie heißt es denn, wenn du die Röntgenbilder starren und konnte nur so nichts.
Ich glaube, das ist so eine Art MRT, ne?
Und wieder nichts.
Ja, ja.
Und ich dachte so, hä? Okay, ja genau, ja, oder MRT, genau. Also auf jeden Fall die aufgelösten Bilder. Ja, ja, ja.
Ist so ein bisschen cringe, wenn Hetzigs an ihm rumfummelt, während er da in der Röhre liegt oder unter dieser, in diesem Gerät. Es ist auch kein richtiges MRT, weil das ist ja so eine Röhre genau, wo man dann reingeschoben wird. Und das sieht eher aus wie eine Sonnenbank in der Serie.
Ja. Naja, gut, es ist ja alles mehr oder minder improvisiert. Oder,
ich wollte gerade sagen, ja.
MRT to go.
Ja, also die Requisiten werden dort auch, man weiß aber nicht, ob es eben diese etwas rückschrittige Technologie ist der Flotte oder an Bord der Galactica oder ob einfach kein Geld da war für ein besseres Requisit. Also in dem Fall beides.
Ja, vielleicht.
Wake up and smell the psychosis habe ich mir notiert. Sehr, sehr schöner One-Liner. Natürlich auch halb geklaut, aber sehr pointiert. Hat mir gut gefallen. Auch wenn es sich letztlich als Headfuck rausstellt.
Ja, also dann sind wir fertig mit Balter und Hetzigs und es geht weiter nach Caprica, beziehungsweise Kobol, oder?
Genau, es geht nach Kobol. Der Pfeil des Apollo war auf Caprica.
Okay. Nee, also wir sind fertig mit Balter und Hetzigs und dann geht's jetzt weiter nach Kobol.
Richtig. Da muss ja der Pfeil des Apollo als Schlüssel zur, ich habe immer gesagt, das Grab der Athene, aber man muss ja sagen, es ist korrekterweise die Gruft der Athene.
Ja, okay.
Ist jetzt aber auch erst,
so, was ist jetzt der Unterschied, Definition zwischen Gruft und Grab? Gruft ist halt ein Gebäude oder was?
Gruft ist etwas, das man betreten kann und ein Grab ist etwas, auf das man drauf treten kann.
Ja, okay. Genauso wie heute. Heute hat mir mein Arzt hat mir heute erklärt, essen Sie Gemüse. Und ich so, und er so, also alles, was über der Erde wächst. Am besten keine Kartoffeln und Karotten, nur wenn es muss. Und ich so, so definiert man Gemüse. Und so ähnlich ist auch mit dem Grab und der Gruft. Das Grab ist unter der Erde.
So diffamiert man Gemüse oder so definiert man Gemüse?
Ich habe wahrscheinlich beides. Ja. Nee, so definiert er Gemüse.
Ach so.
Und ich so, essen Sie Gemüse. Und ich gucke den mit großen Augen wohl an. Ich meine, ich weiß, was Gemüse ist. Und der so, aber keine Kartoffeln und am besten auch keine Karotten. Also alles, was über der Erde wächst. Und ich so, okay.
Ja, stimmt.
Und so ist es mit dem Grab und der Gruft. Also das eine kann man betreten und das andere ist halt unter der Erde irgendwie vergraben.
Ja, da willst du auch gerade wieder bei mir was ins Rollen, so gedankentechnisch. Ich überlege gerade, ist ja doch keine Spargelzeit, von daher, da besteht keine Gefahr.
Stimmt, hast du recht. Das wäre natürlich auch, ist das ja alles auch Gemüse. Ha. Okay.
Und auch nicht ungesund. Aber naja, gut. Dein Arzt will nur das Beste, halt war das Fest.
Ja,
und,
ich fand die Definition nur lustig.
Habe ich auch so noch nie gehört, tatsächlich. Also ich habe wohl schon, was ich meinem Sohn manchmal sage, ist, dass Hülsenfrüchte nicht als Gemüse zählen, was sie natürlich streng genommen schon tun. Aber ich möchte eben, dass er mal ein paar mehr Vitamine zu sich nimmt, als so Allernötigste. Und wenn ich
also
sage
Mais
Gemüse,
ist
dann sagt
was
er...
als Zucchini.
Genau, dann sagt er meistens, ich will Mais.
Ja, na klar.
Oder Pommes. Und dann sage ich, fast.
Genau, also ich glaube, meinem Arzt ging es darum, den Unterschied zwischen Kartoffeln und dem restlichen Gemüse klar zu machen, weil eine Kartoffel natürlich als also mit Stärke gilt und das natürlich nicht so gut ist, wenn du versuchen möchtest, Gewicht zu verlieren.
Aha.
Und ich glaube, darum ging es ihm. Aber er hat dann, glaube ich, selber gemerkt, als er versucht hat, mir das klarzumachen. Und ich finde es so lustig, dass er immer denkt, ich weiß es nicht. Natürlich weiß ich das, aber es ist natürlich immer auch eine Frage zwischen Praxis und Theorie. Also kriegt man es umgesetzt oder nicht. Aber es war ein Versuch, so, Punkt.
Sehr gut.
Das war ein kleines Exzerpt und jetzt gehen wir zurück zur Gruft, so war es gewesen.
Richtig. Du musst mir jetzt einfach mal sagen, mein hemdsärmeliger Versuch war, aus dieser ganzen Kobold-Storyline zwei Handlungsstränge rauszuschneiden, damit wir das ein bisschen geordneter sortieren können. Ansonsten war nämlich meine Befürchtung, das so vorweggeschickt, dass wir nur eine wilde Aneinanderreihung haben an Dialogszenen. Nämlich hier Tom, Zarek und Maya. Und da sind Lee und Kara. Und da sind Hilo und Boomer. Und da sind Adama und Rosalind und so weiter und so fort. Und ich habe mal versucht, das aufzuschlüsseln und lese es mal vor und dann sagst du mir, ob das funktioniert oder ob du sagst, ach komm, lass uns doch hier Kobold in Gänze machen. Und zwar, der erste Handlungsstrang ist der rund um Hilo und Boomer, also Sharon und Karl. Ich würde Hilo nie Karl nennen, komischerweise. Aber mir fällt es relativ leicht, Sharon Boomer zu nennen.
Ich bin doch auch so schlecht mit Namen, aber dass Hilo Karl heißt, war mir neu.
Der heißt
das
Karl
hatte ich
Agathon.
Gar nicht auf dem Schirm.
Der heißt Karl Agathon, ja.
Ach doch, richtig, Karl Agathon. Ja, in dem Doppelnamen habe ich es gehört. Ja, okay, gut.
Karl Hilo ist fast Karl Heinz. Karl und Sharon. Und der ganze Attentatsversuch. Darum. Folgendermaßen. Maya verfolgt trotz Zareks Warnung weiterhin seinen Plan, Lee zu töten und es Sharon aka Caprica Boomer in die Schuhe zu schieben. Sharon widersteht seinen Manipulationsversuchen und vereitelt Mayas Attentatsversuch, bei dem er ums Leben kommt. Dazwischen hat sie noch Zeit, Hilo zu verraten, dass ihr gemeinsames Kind ein Mädchen wird. Sie erklärt vor Adama, sie sei ein autark handelndes Lebewesen und nicht auf irgendetwas programmiert. Können wir das glauben?
Ja, das ist natürlich schön, das würde ich auch behaupten.
Also, ich muss sagen, das war so für mich ein Highlight in der Episode, dieser Moment, in dem sich Adama auf Boomer, auf Sharon wirft beim Wiedersehen und einfach nur die, die.
Aber das war auch krass.
Ja, ja. Das geschah wohl auf Anraten von Edward James Olmos, weil die Serie war wohl anders geschrieben, verrät David Icke im Podcast-Kommentar. Er sagt wohl, das sei relativ zivilisiert abgegangen in seinem ersten Drehbuchentwurf und dann hätte ihm bei den Dreharbeiten einer vorherigen Folge einmal Edward James Olmos gesteckt, ja, wenn die beiden Figuren nochmal aufeinandertreffen, dann wird da mal so einen Hass haben. Und dann dachte sich wohl Icke, oh, okay, dann schreibe ich das wohl anders um.
Ja, ja, ja. Naja, also es passt tatsächlich aber auch zu der Art, wie Olmos die Figur interpretiert, finde ich.
Ja.
Also es gab ja schon ein, zwei Stellen, wo ich auch gedacht habe, okay, aber da war das wohl auch auf Olmos Mist gewachsen sozusagen. Also der weiß schon ganz genau, wie er die Figur verkörpern möchte.
Mhm.
Und es ist schon ein krasser Moment. Also wie man auch sieht, wie der halt wirklich, also es ist ja nicht so einfach, jemanden zu erwürgen, das sieht man schon da, also sieht man auch in dieser Szene, dass es unheimlich viel Kraft kostet und wie man auch das Gefühl hat, dass er nicht nur sie erwürgt, sondern gleichzeitig selber auch einen halben Herzkasper bekommt, was ja dann darin gipfelt, dass er es eben also abbricht. Weil man das Gefühl hat, er halt selber, genau, er selbst halt Probleme hat mit dem Herzen.
Mhm.
Und nach der OP verständlich. Aber das ist auch schon krass. Es ist auch einfach krass, dass halt wirklich einfach so, also dass erstmal, dass einfach der Weg der Gewalt gewählt wird.
Mhm.
Was natürlich ja auch Sharons Bedenken, wie sagt man, bestätigt, weil er ja suggeriert wird von Maya, dass sie eben umgebracht wird, weil ja die andere Sharon einfach in Cold Blood, also ohne Verhandlung oder sonst was, einfach gekillt wurde.
Ja.
Also so wird es ja ihr erzählt und es stimmt ja eigentlich ja auch.
Ja.
Und dass sie natürlich dann auch Angst um ihr Leben haben muss und das und damit auch um das Leben ihres Kindes. Also das finde ich verständlich. Das wird dann eben durch diese Szene eigentlich nur bestätigt. Und ich finde aber auch so krass, dass man halt auch dann wirklich so eine Art von Gewalt wählt, die so körperlich ist.
Mhm.
Also da zieht nicht jemand eine Waffe oder so, sondern da geht einer jemandem wirklich wortwörtlich an die Gurgel und dann auch noch jemand, der optisch auch so viel stärker und bulliger und breiter ist, als diese doch recht zierliche Sharon.
Ja.
Und auch wenn das natürlich dann Adama nicht gelingt,
ja,
weil er halt selber gerade in schlechter Verfassung ist, finde ich, ist diese kurzen, ist doch recht lang, es fühlt sich sehr lang an, wie er sie da wirkt, also sind schon ein paar Sekunden, finde ich das irgendwie, also ich weiß nicht, mich hat das irgendwie doch ein bisschen verstört, also diese reine Schilderung von roher Gewalt einfach. Und das ist natürlich aber auch was mit der Figur, also ich meine, ich kann das verstehen, ich finde, das macht Adama jetzt nicht schlechter oder so.
Ja.
Aber es zeigt natürlich trotzdem sehr deutlich, was für ein Typ Adama ist. Ja, also mit dem ist auch nicht gut Kirchen essen, da musst du schon vorsichtig sein auch. Mhm. Der ist nachtragend. Verständlicherweise.
Ich glaube, das ist das Äußerste, was man zeigen konnte in dieser Serie, was so die ja. Dauer des Würgens betrifft. Ja. Aber es ist relativ lang und relativ heftig und wird eben im Grunde auch nur dadurch dann unterbrochen, dass eben da offensichtlich doch gesundheitliche Probleme hat. Denn da geht ja auch niemand dazwischen. Das traut sich ja niemand dazwischen.
Ja, das ist aber auch so krass. Also ja. Alle gucken nur zu und sie kriegt halt wirklich keine Luft mehr. Und dann sagt sie ja auch noch, sie murmelt ja dann auch noch ihm zu, nachdem er von ihr ablässt. Und du fragst dich, warum.
Ja.
Und da denke ich mir auch so, ja, offensichtlich. Also, sorry, aber sie hat recht. Ja, das ist dann so. Naja, also das fand ich krass, aber fand ich auch sehr gut, muss ich dir sagen. Also so als Schockmoment für die Zuschauer.
Ja, ich mag auch diesen Moment zwischen Dama und Sharon. Ich finde auch die ganzen Gespräche, also all das, was vor dem Attentatsversuch stattfindet, finde ich sehr psychologisch nachvollziehbar, teilweise auch charmant, wie zum Beispiel, wenn hier Hilo und Sharon ein bisschen oder Carl und Sharon ein bisschen rumwitzeln im Wald, so von wegen, ja, hoffentlich kriegt sie dein Hirn und mein Aussehen und so weiter. Ja, ja. Ach, das ist irgendwie ganz süß so. Die werdenden Eltern witzeln ein bisschen rum und dann offenbart sie fast beiläufig, dass sie ein Mädchen zur Welt bringen wird. Mhm. Alles ganz süß. Auch die Manipulationsversuche von Maya insofern interessant, weil er ja tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, nicht die Unwahrheit erzählt. Also er ist schon jemand, er ist so eine shady Figur. Allerdings, er sagt ja auch nie was Unwahres und wir sehen es natürlich on camera. Also wir sehen on camera, wie er sagt, ja, guck mal hier, die alte Sharon haben sie einfach in die Zelle geworfen, eingesperrt. Aber sie sagt ja dann auch später Hilo noch gegenüber, weißt du, was sie hier mit Kelly gemacht haben? Die haben irgendwie 30 Tage gegeben, als sei das irgendwie alles nichts gewesen. Und ich gehe mal, man muss halt eben davon ausgehen, dass ihr Maya das auch gesagt hat. Und es ist ja auch alles.
Na, Maya hat ja doch aber auch gesagt, ja. Nicht nur, dass sie in die Zelle, sondern er hat ja gesagt, they killed her in cold blood. Ja. Also sie haben sie ohne Rücksicht irgendwie einfach gekillt.
Genau, als sei es so eine sanktionierte Tötung gewesen im Sinne von, ja, ist jetzt passiert, aber
uns hat keinen gejuckt. Ja. Genau, ja. Ich habe eine Frage. Woher kennen wir Maya nochmal? Also ich meine, mir ist schon klar, dass er zu Zarek gehört.
Nee, wir kennen den gar nicht. Wir kennen den aus Halber Teil 1.
Okay, ja. Weil ich hatte mal wieder meinen, muss ich den kennen, Moment. Und ich dachte, wir haben den zwar schon mal durchs Bild laufen sehen, aber irgendwie sagte der mir gar nichts. Nee. Also der ist ja quasi als rechte Hand von Zarek dargestellt worden. Deswegen dachte ich, irgendwo müssen wir den vielleicht schon mal kennengelernt haben.
Ja, wir hatten kurz über James Remar, den Schauspieler, gesprochen in der letzten Folge, der auch eine relativ bekannte Person ist in Film und Fernsehen. Und,
ja, eben, auch deswegen.
Tatsächlich so ein Gaststar. Hat auch den Gaststar-Titel in den Opening Credits, ja.
Und hast du dann aber auch diese doch recht vorhersehbare Geschichte, dass Sharon dann ja zu Hilo sagt, vertraust du mir? Und du denkst dir noch so, ja, okay, also eigentlich hat sie sich jetzt gegen Adama gestellt und am Ende stellt sich heraus, hat sie ja nicht, weil sie erschießt ja dann Maya und sagt ja dann, wie gesagt, man kann mir vertrauen und so. Aber also allein die Tatsache, dass sie da überhaupt eine Waffe zückt, finde ich schon sehr, sehr schwierig.
Ich bin hundertprozentig bei dir. Es ist absolut vorhersehbar. Das war es damals wie heute für mich natürlich, dass sie sich nicht auf die Seite hier von einem Typen schlägt, der eine komische Lederjacke trägt und in den Wald pinkelt. Und den sie gar nicht kennt. Ich meine, warum
übrigens,
sie?
Apropos, offensichtlich, echte Männergespräche gehen nur beim Pinkeln, oder?
Ja, ja.
Also ich meine, ich habe gerade, was ist denn das? Also da werden die ja quasi Rücken an Rücken gezeigt, wie beide jeweils in die andere Richtung pinkeln und dabei irgendwie ihre Konspiration irgendwie da so. Und ich dachte so, was?
Es
was?
Ist, ja.
Geil.
Es wirkt ein bisschen wie aus einer Serie, die nochmal 20, 30 Jahre älter ist, auch wie die beiden gekleidet sind, so Männer mittleren Alters, die eben ein bisschen jünger, modischer wirken wollen und diese Lederjacken tragen und beide so grumpige Gesichter machen und dann sagen, ja, was geht?
Also, und ich dachte so, wessen geniale Idee war es, die beiden beim Pinkeln zu zeigen, während sie da ihre Absprachen treffen? Also,
ich vermute.
Aber weißt du was? Ja. Entschuldige bitte, dass ich unterbreche, aber mir ist gerade aufgefallen, dass eigentlich ist es nur eine konsequente Fortsetzung der Tatsache, dass alle wichtigen Treffen immer im Klo stattfinden, oder? Da haben wir doch schon mal festgestellt.
Das stimmt, das ist die dritte wichtige Pinkelszene. Wobei, die anderen Sachen, genau, die finden auf dem Klo statt oder im WC, aber ich weiß nicht, ob dort gerade gepinkelt wird oder was anderes getan
also
wird.
Ja, also es soll halt natürlich, weil du da die Privatsphäre hast. Aber ich habe dich unterbrochen, du vermutest was?
Ja, ich vermute einfach, dass diese zahlreichen Dialogszenen, die es eben in dieser Folge gibt, ein bisschen variieren wollen. Und wir sehen eben immer, wir sehen Lee und Kara unter der Plane sitzen, dann sehen wir Carl und Sharon unter der Plane sitzen, dann sehen wir Rosalind und Adama unter der Plane sitzen. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, weißt du, boah, das ist, lass die beiden mal pinkeln gehen im Wald.
Ja, na gut, aber gut, also das war okay, aber also den Storyteil kannst du schon so gut zusammenfassen.
Sie mussten die Location, glaube ich, auch einfach nutzen, das erzählen Moore und Ike ein bisschen im Audiokommentar, der sehr produktionslastig ist. Normalerweise erzählt Moore hauptsächlich so über Drehbuchänderungen, was auch interessant ist, aber dadurch, dass Ike eben als Co-Producer auch noch dabei ist, fand ich es ganz spannend, eben auch mal so ein bisschen einfach über die Produktionsabläufe zu hören, inwieweit auch Schauspielerinnen und Schauspieler Input geben, und er erwähnt auch, dass sie 8 Tage normalerweise Drehzeit haben für eine Folge und in dem Fall normalerweise ist immer so aufteilen, 6 Tage im Set und 2 Tage on Location und diesmal eben fast komplett on Location waren, also in diesem Wald, da denke ich, dass sie gesagt haben, komm
übrigens,
hier, lass mal ein bisschen mehr Wald zeigen.
Apropos Meta und so, ich habe doch sehr gelacht innerlich, als dann nämlich Sharon und Hilo zusammen da irgendwie sitzen und es regnet ja so ein kleines bisschen und Hilo sagt irgendwie fast schon versonnen, ach, das erinnert mich aber total an Caprica, und ich habe so gelacht, weil es ist Caprica, also ich meine, es ist ja die gleiche Location, ja, und wenn das nicht ein Meta-Zwinker-Zwinker an uns war, dann weiß ich auch nicht.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das war großartig.
In den Wäldern nahe Vancouver, ja.
Genau. Ja, kein das Wunder, eben, dass es sich an Caprica erinnert. Es ist Caprica. Ja, sehr schön.
Noch kurz abschließend hier zu dem Attentatsversuch. Du hast natürlich recht, vollkommen vorhersehbar. Allerdings muss ich jetzt sagen, auch beim Wiedersehen für mich die Art und Weise, wie es dann abläuft, ich finde, unnötig risikoreich. Also ich habe wirklich Angst gehabt in dem Moment, wo sie bekommt ja dann von Meyer diese Waffe überreicht. Und er will eben das quasi, er will sie instrumentalisieren, um Zarek in einer machtvolleren Position zu platzieren. Und sie sagt dann, vertrau mir, Hilo, zieht die Waffe, die Maya ihr gegeben hat, und richtet die auf Adama. Und kein anderer macht was. Also Lee zieht dann auch die Waffe und richtet die Waffe wiederum auf sie. Und ich denke mir, what? Das ist, wow.
Ja, vor allen Dingen, weil das ja im Grunde dann die Wiederholung der Szene ist, die wir ja vom Schiff kennen.
Ja.
Also, weil da hat sie ja Adama auch schon mal.
Was hält Hilo davon, Lee davon ab, ihr einfach in den Kopf zu schießen? Sofort.
Ja, Lee ist aber offensichtlich, also das ist, da schwächelt das Drehbuch schon sehr, weil ich meine, und gerade Lee, der ja am Anfang ihr am liebsten gleich in den Kopf geschossen hätte, als sie aufgetaucht ist. Und bitte auch nochmal am Rande. Also ich meine, jetzt sind das doch alles, oder sollen zumindest alles kluge, taktisch ausgebildete Soldaten sein.
Ja.
Wieso sagt man nicht, bevor sie dann hinter ihrem Baum auftaucht, vorher vielleicht mal, ach übrigens, ich habe hier noch jemanden, der wäre wichtig, nämlich, und wenn man das vielleicht schon mal mündlich ankündigt, dann ist die Gefahr, dass jemand ihr sofort in den Kopf schießt, wenn sie hinterm Baum auftaucht, auch nicht so groß. Wo ich noch dachte, warum hat nicht einer vorher mal was gesagt? Also das ist auch so ein Ding, wo, also, ja.
Aha. Es ergibt keinen Sinn. Ich glaube, nur dadurch, dass die Ereignisse so zack, 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 zack aufeinander folgen.
Ja, und es ist natürlich spannender so. Also dann besteht die Gefahr, oh mein Gott, erschießt er sie, oh mein Gott, erschießt sie ihn. Und so, weißt du, so halt, ja, naja, ist okay.
Rückblickend lässt sich natürlich das Ganze dann so deuten, sie stellt eine Bedrohung dar, oder sagen wir mal so, entpuppt sich als die Bedrohung, für die sie Adama und Lee und andere eben Zweifler halten. Auch Rosalind gehört ja durchaus dazu. Nur um dann zu sagen, haha, guck mal, ich könnte ihn jetzt umbringen, tue ich aber nicht. Stattdessen bringe ich hier den Agitator, den bösen Meyer um.
Ja, genau. Also ich bin nicht die Bedrohung, sondern er ist die Bedrohung und ich bin die Erlösung. So ist es nämlich.
Und dann überreicht sie da mal die Waffe und damit ist dann auch alles gut. Das wird dann auch, wahrscheinlich auch der Kürze der Folge einfach geschuldet, nicht mehr weiter aufgegriffen. So von wegen, okay, na gut. Und das war das letzte Mal.
Ja.
Na gut, es hilft dir
also
nicht, es hilft dir trotzdem
ein
die Zelle
bisschen, aber es ist okay. Ja. Also tatsächlich ist das jetzt aber auch was, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich das einfach nur so gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch kurz gedacht, okay, da ist vielleicht ein Logikloch drin, aber ich hätte mir dann keine größeren Gedanken gemacht. Jetzt, wo wir natürlich so ein bisschen die Folge zerpflücken, fällt es einem noch viel, viel deutlicher auf.
Es ist dafür da, also hier, Zweck rechtfertigt die Mittel und so weiter. Dafür da, dass sie eben diesen diese zwei, drei Dialogzeilen loswerden kann in Richtung Adama, von wegen hier, sie handelt autark, selbstbestimmt, da ist niemand, der sie fernsteuert. Und hiermit habe ich es gerade bewiesen. Und dafür ist es dann wiederum fein. Das ist, ich finde, das ist auch so eine Art Absolution für die Figur und für das ganze Szenario. Aber wenn man da kritisch drauf guckt, ein bisschen analytisch drauf guckt, denkt man sich schon, boah, das war mal richtig schlechter Plan. Also wirklich 1 zu 100 Chance, dass das gut geht, und ist ja gut gegangen. Aber
ehrlich gesagt, hätte ich das als Argument noch viel stärker gefunden, wenn man dann hinterher vielleicht, wenn dann so Adama zu Lee irgendwie sagt oder Lee zu Kara oder so, also, es war echt ein schlechter Plan. Es kann mit Zylonen geschmiedet worden sein oder irgendwie so, weißt du? Aber na gut. Da sind wir schon eins weiter.
Ja. Der allergrößte Handlungsbrocken, der spielt sich ab rund um die Expedition zur Gruft. Aha, Gruft der Athener, und deren Innenleben den Weg zur Erde weisen soll. Und zwar Folgendes passiert da. Nach einem Wiedersehen der zwei Fraktionen, das sind zum einen Rosalind, Kara, Lee Adama, also Adama Junior, Hilo, Sharon, und das war's, genau. Und die andere Fraktion ist eben William Adama, Tyrell und Billy. Ich glaube, Ty ist an Bord geblieben.
Nee, der ist zwischendurch, ist der doch auch auf dem Planeten, weil der hat doch ein Zwiegespräch mit Sharon.
Ja, ist er dabei?
Billy ist, glaube ich, an Bord geblieben, oder?
Nee, Billy ist auch dabei. Billy
und dann hat ja später erst geholt worden, als er Roslyn begrüßen sollte.
Stimmt, Ty ist auch dabei. Der kriegt ja am Anfang diesen Föhn ins Gesicht. Da. um die Widerstandskräfte, die G-Kräfte, die beim Eintritt in die Atmosphäre da zu simulieren. Ja. Das ist auch bestimmt ja, super angenehm für die Schauspieler.
Aber da fragte ich mich auch, wie die das gemacht haben. Weil, also bei Adama hat man es ja ganz deutlich gesehen, wie dann so die Backenhaut so, ich weiß gar nicht, so nach hinten weggeflappt ist, wo ich auch so dachte, okay, als alter Mann hast du da aber auch echt keine Chance, weil da ist einfach mehr lose Haut, die dann weggepustet werden kann. Es war so ein bisschen so, okay.
Moore und Ike reden ein bisschen darüber in einem Podcast-Kommentar, und zwar, dass sie Moonraker geguckt haben und dass man eben auch Roger Moore da sieht in so einer Gravitationsübung.
Kanal.
Wie nennt sich das? Ja, nicht Kanal, so eine Rotation, so ein Karussell. Ich weiß
ach
nicht,
so,
wie das
ja,
bezeichnet.
Keine Ahnung, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ja.
Das, wo die Astronauten auch immer drin sitzen und sich dann um die eigene Achse drehen, um die G-Kräfte zu imitieren.
Richtig, und da sieht eben Moore ähnlich zerflattert aus, und dann hat ihm wohl der Special Effects-Typ am Set gesagt, ja, klar, das ist einfach quasi ein richtig heftiger Laublaser, den die da benutzt haben. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das doch auch.
Was man als Schauspieler nicht alles erdulden muss für die paar Kröten, die man dann kriegt. Aber gut. Es sah gut aus. Also dafür hat es sich gelohnt.
Nach einem Wiedersehen der beiden Fraktionen müssen sich die ehemals Verbündeten mit ihrem gegenseitigen Misstrauen arrangieren. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Unter Sharons Führung erreichen sie schließlich die Gruft der Athene, die sie mit dem von Kara geborgenen Pfeil des Apollo öffnen. In der Gruft erscheint den Adamas, Rosalind, Kara und Billy ist diesmal hundertprozentig dabei, eine Vision von 12 Sternbildern und einem Nebel, die so nur von der Erde aus sichtbar sind. Dies bietet genug Anhaltspunkte für die weitere Route der Flotte. Nach der Rückkehr auf die Galaktika bestätigt Adama Rosalind wieder im Amt der Präsidentin. Und damit ist eigentlich der Status quo von vor, weiß ich nicht, 8, 9 Folgen.
Ja, von vor 2 Folgen wiederhergestellt, genau.
Nein, nicht zwei. Die waren schon zerstritten am Ende der ersten Staffel. Ja.
Gut, also dann aber Frage. Erste Frage, woher weiß Adama Senior, wo Rosalind mit ihrer Truppe ist?
Ich denke mal, die haben den Raptor, mit dem die auf Kobol gelandet sind, geortet, nehme ich an.
Ja, oder aber sie haben halt die Schriften studiert. Also ich meine, das sieht man ja auch am Anfang, wie Adama ja dann über den Schriften sitzt und versucht irgendwie, keine Ahnung, sie zu interpretieren oder
ja.
Keine Ahnung. Also ich meine, vielleicht denkt er sich ja dann am Ende auch, okay, die werden dann wohl zum Turm von Athene irgendwie. Ja, keine Ahnung.
Du hast jetzt dreimal keine Ahnung gesagt, das stimmt schon. Das ist auch keine Ahnung. Die sind, glaube ich, alle selber ein bisschen planlos, weil du hast ja recht, diese Parallelmontage, allein nur durch die Art, wie es geschnitten ist, suggeriert das ja, die sind beide auf demselben Pferd. Und deswegen stellt man, also ich zumindest habe das nicht in Frage gestellt, warum die sich dann auch wiedersehen. Aber streng genommen, so ein Planet ist schon groß und es wird ja extra ein Punkt draus gemacht, dass nur Sharon den genauen Weg kennt, die Route. Deswegen erlauben sie überhaupt dabei zu sein. Und es ist ja ein bisschen überraschend, und,
aber,
wie problemlos
die halt auch
die
da unterwegs sind zu diesem Turm der Athene, weiß ja auch keiner, weil Starbuck ist zwar weggeschickt worden, um den Fall zu holen, aber das weiß ja Adama auch nicht.
Ja, das weiß er, aber Russell hat es ihm ja gesagt am Ende der ersten Staffel. Der hat ja gesagt, hier, ich will, dass Kara losfliegt und den Fall besorgt. Und Adama sagte damals, nein, auf keinen Fall. Und dann hat ja Russell diesen Trick angewandt und quasi halb Kara, also Starbuck, gegen Adama aufgehetzt, um sie dazu zu bringen, dass sie quasi wieder den Befehl Adamas nach Caprica fliegt und so weiter und so fort. Ich möchte nicht nur mal rekapitulieren, was da passiert, aber...
Nee, hast du recht. Ich hatte das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber
für sowas fühlt es einfach, die Serie zweimal geguckt zu haben. Da merkt man sich sowas.
Ja, stimmt. Aber es ist natürlich so, dass dann... Und ich dachte auch, na toll, und dann sind die jetzt auf dem Planeten und zack, da steht er. Und ich fand auch die Reaktion von Roslyn und der Truppe auch irgendwie ein bisschen sehr verhalten. Weil, also, ich frage mich, ob sie sich gefragt hat, als sie Adama plötzlich da so auftauchen hat sehen, ob sie gedacht hat, dass er ein Zylone ist.
Ja.
Weil das habe ich nämlich ganz kurz gedacht. Obwohl ich ja eigentlich wusste, dass der unterwegs ist, aber man weiß ja nicht. Also wenn plötzlich irgendwie auf einem Planeten, wo ich absolut mit demjenigen nicht rechne, der dann da steht, vor mir steht, das wäre mein erster Gedanke. Vor allen Dingen, weil ja auch ihr auch gesagt wurde von dem anderen Zylonen, du weißt ja immer nicht, was da die ganzen Manipulationsspielchen sind, dass ja Adama ein Zylone ist.
Das ist ein guter Punkt. Ich finde, es lassen sich gute Gründe dafür finden, warum Adama kein Zylone sein kann, außer man hat ihn dann eben vor.
Aber andersrum genauso. Also ich meine, ich glaube, das ist halt hier ein großes Fragezeichen. Es war nur so, dass, also diese Reaktion, und war mir dann auch zu verhalten, weil dann steht er da und ja, ich meine, Lee und sein Papa fallen sich dann um den Hals. Und das ist ja dann auch gut, weil man sich nämlich eine Sekunde lang fragt, das ist genau diese awkward 3 Sekunden zu lang, weißt du? Wenn du hast das Gefühl, du wartest jetzt zu lang und es wird gerade wirklich komisch, weil man ja nicht so genau weiß, wird Adama Senior Lee gleich ausschimpfen, weil er Hochverrat begangen hat, oder fallen sie sich um den Hals, weil sie dankbar sind, dass er noch lebt und sie sich wieder sehen können. Ja. Und Gott sei Dank war es ja dann das Letztere. Und die gleiche Reaktion war es ja dann auch mit Kara, als er ihr ja dann auch die Wange getätschelt hat und so, und man auch das Gefühl hatte, hier ist ein Adama Senior, der einfach nur glücklich ist, dass er nicht gestorben ist und nochmal die Chance bekommt, seine Kinder, in Anführungszeichen leiblich und nicht leiblich eben, nochmal zu treffen und nochmal in den Arm zu nehmen.
Die Szene hat mir sehr gut gefallen. Also die Sache, die mir herausragend gut gefallen hat, tatsächlich an dem Handlungsstrang, sind die ganzen Wiedersehen, auch tatsächlich die Versöhnlichkeiten, sind ja überwiegend Versöhnlichkeiten, die da ausgetauscht werden, weil ich einfach Harmonie dann am Ende des Tages doch zu sehr schätze, zumindest zu diesem Zeitpunkt der Story. Weil wir hatten jetzt wirklich 6, 7, 8 Folgen, wo alle immer nur on the edge waren, teilweise auf irgendwie am Abgrund ihres eigenen Lebens, kurz vorm Tod oder im Streit und sonst wie. Also es gab eine Menge Clinch, und jetzt mal so ein bisschen wieder einfach Wohlfühlgefühl, fand ich total gut.
Auch zwischen Adama und Roslyn zum Beispiel war eine sehr, sehr schöne Szene, muss man wirklich sagen.
Die ist super
sagen.
Geschrieben.
Haben auch beide sehr gut gespielt, ja.
Ja, weil es auch so ein... Also die beiden machen sich ja gegenseitig Zugeständnisse, so von wegen, ja, du hast ja recht, ich glaube, du hast ja auch recht gehabt, aber sie gehen dann doch nie den letzten Schritt, dass sie irgendwie unterwürfig wirken, sondern auch, dann kommt dann eben doch in letzter Konsequenz von Roslyn der Satz, ich habe mich für gar nichts zu entschuldigen. Und damit signalisiert ihr, das müsse sie auch nicht, weil eigentlich sei ihr dankbar und weil
ich finde es aber auch noch lustig, weil am Anfang der Folge ja Adama noch sagt, also ich habe das hier alles gelesen, das ist alles Bullshit.
Ja.
Und dann trifft er sie nachher am Ende der Folge und sagt so, ja, schon okay.
Ja, er sagt ihr, hätte es sie nicht gegeben und ihre Anweisung eben auch Caprica zu verlassen, also Caprica ihrer alten Heimat den Rücken zu kehren, sie wären alle tot und dafür sei er dankbar. Aber das entschuldigt ja nicht, was sie sonst so gemacht hat. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen dieses Give and Take, und das ist einfach auch super gespielt. Die beiden sind auch mega gut zusammen in der Szene. Ich finde all diese Dialogszenen auch, also nicht alle, aber ich finde die überwiegend gut, auch die zwischen Lee und Kara und so weiter und so fort. Auch das Wiedersehen zwischen Tyrell und Sharon. Ja.
Ach, tatsächlich. Ich frage mich, ob die Sharon, die wir jetzt da sehen, ob die weiß, dass die andere Sharon das mit Tyrell hatte. Ich glaube nämlich nicht. Also theoretisch müsste sie es wissen, weil die ja quasi dieselben Erinnerungen haben, aber
sie hat keine Erinnerung an das
Attentat, dass sich ab dem einen Punkt das auseinanderentwickelt, weil ab dem einen Punkt ist ja dann Sharon auf dem Schiff geblieben und da hat sie was mit Tyrell angefangen, und die andere Sharon ist halt auf dem Planeten und da hat sie dann halt was mit Hilo angefangen. Also deswegen glaube ich, dass die gar nicht weiß, dass Tyrell was mit der anderen Sharon hatte.
Ja. Na, ja, wir werden sehen.
Aber weiß Hilo das? Hilo hat ja doch so ein bisschen leicht eifersüchtig reagiert, fand ich.
Ja, das weiß Hilo. Ja.
Okay.
Das weiß Hilo.
Ja. Ja. Übrigens, also ich fand tatsächlich, ich wäre nachtragender gewesen. Ich finde ja gut und schön, dass sich hier alle versöhnt haben und so weiter. Gerade auch Roslyn und Adama. Hm. Aber ich wäre deutlich nachtragender gewesen und hätte da, und dann jetzt einfach wieder so zurückzugehen zum Status quo.
Ja.
Das wäre mir, irgendwie ist mir das zu antiklimaktisch. Aber natürlich kann man das insofern auch verstehen, weil ja nämlich Adama auch gesehen hat, wie das eskaliert ist, nachdem ja Roslyn dann einfach abgesplittet ist und auch die Truppen und Teile der Truppen abgesplittet sind. Und sie haben ja quasi ein Drittel aller Schiffe auch verloren. Mhm. Also das Beste, was er machen kann, ist Roslyn und ihre, damit auch ihre Folger wieder zurückzuholen in den Schoß der Familie.
Ja.
Aber trotzdem, also von einem politischen Standpunkt her ist es genau die richtige Entscheidung. Aber trotzdem wäre ich immer noch angepisst, wenn ich halt da mal wäre. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Finde ich komplett nachvollziehbar. Wenn ich sage, der Status quo ist wiederhergestellt, ist das natürlich auch nur auf einer rein oberflächlichen Ebene. Ich meine im Grunde, ja, ne, genau, Adama befehligt die Flotte, ist aus dem Krankenbett erwacht und Rosalind ist eben wieder die Präsidentin, also im obersten politischen Amt. Aber natürlich unterhalb der Oberfläche brodelt es natürlich weiter und da sind all diese Spannungen und es sind komplett neue Entwicklungen seitdem, wie zum Beispiel jetzt einfach hier eine Schwangere zu lohnen an Bord der Galaktika, was man vorher nicht hatte. Also da sind schon, und sie sind eben auch wirklich konkret auf dem Weg zur Erde und nicht mehr in Richtung dieser diffusen Richtung, was auch immer die Dame bisher vorgegeben hat.
Aber man sieht ja, ja, dieses Brudeln auch tatsächlich in der Endszene,
ja,
wo ja dann Roslyn auf den, zum Pult geht.
Ja.
Und da wird ja nur so ein bisschen ganz, ganz lapidar und leise geklatscht. Also du merkst, dass die Truppe, die da steht, da klatscht vielleicht gerade mal nur ein Drittel. Mhm. Also wahrscheinlich die Follower von Roslyn. Und dann plötzlich fängt ja Adama an mit diesem rhythmischen Klatschen, was ja dann am Ende in so einem Riesenjubel irgendwie endet, warum auch immer.
Ja.
Und
hast du mal Brubaker gesehen?
Ja.
Den Robert Redford-Film?
Ja, ja, ich weiß, es ist dann so, mir ist schon klar, aber nur weil jemand das macht, muss ich dem ja nicht folgen, aber ich meine, das ist ja dann Adama, dem da die Anerkennung wahrscheinlich gezollt wird,
ja,
und wenn er quasi sie unterstützt, dann ist klar, dann ist sie wert, unterstützt zu werden sozusagen. Aber ich finde interessant, dass es halt, also es ist schon das zweite Mal,
ja,
dass Adama ihr Legitimität verleiht mit so einer öffentlichen Geste.
Mhm.
Oder vielleicht das dritte Mal sogar schon, glaube ich, weil das erste Mal war ja die große Rede.
Mhm.
Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Aber da sieht man es deutlich, fand ich.
Es ist, ja genau, eine Reminiszenz zu den Robert Redford-Filmen, aber es ist eben auch vor allem eine Doppelung zu dem, was wir bereits gesehen haben mit der ersten So Say We All-Rede. Ja.
Ja, ja.
Und natürlich, genau, ja, ich glaube auch etwas, das sehr aufs amerikanische Lebensgefühl, auf die amerikanische Seele einzahlt. Ich finde es okay, ich habe es gebraucht tatsächlich. Dennoch habe ich mir jetzt mit ein bisschen Abstand auch gefragt, was wäre denn jetzt passiert, wenn das Ganze mit diesem, also wenn dieser ganze esoterische Quatsch, und als solchen hat ja auch Adama und Tai und alle anderen an Bord der Galaktika das Ganze bezeichnet, wenn das jetzt wirklich nur esoterischer Quatsch gewesen wäre, wenn die jetzt mit diesem blöden Pfeil da mit diesem Requisit da zu dieser Steintür gegangen wären und hätten das da dran gehalten und es wäre nichts passiert. Die wären da reingegangen und da liegen ein paar Schädel rum und dann gehen sie da raus und sagen, na schönen Dank auch. Stattdessen haben sie eben diese Vision, diese Sternbilder, sehen diesen Nebel und haben einen ganz konkreten Plan davon, wo es als nächstes hinzureisen gilt. Aber ja, gut, ne? Also im Grunde, wow, also macht alle zu Gläubigen, aber wenn es nicht passiert wäre, wäre schwierig mit dem Verzeihen gewesen.
Ja, und aber auch diese komischen Visionen, die dann ja haben, also das erinnerte mich ja auch sehr deutlich an die Vision, die Bolter hatte von Hetzigs, als sie ja dann in diesen Tempel reingelaufen sind. Mhm. Also es war irgendwie alles ist ein bisschen strange. Aber ich habe mich noch gefragt, also ich habe mich sehr an Stargate erinnert gefühlt übrigens, weil es ja hieß, und von dieser einen Stelle siehst du alle diese Konstellationen genau so, blabla. Ist der Nebel, den wir gesehen haben, ist das die Milchstraße? Ja, oder?
Das ist nicht die Milchstraße, es ist ein Nebel. Ich muss mal nachgucken, wie er heißt, ja. Aber sie sagen sofort, das ist der So-und-So-Nebel, den kenne ich
ja
doch.
Ja, ich weiß, aber ich dachte, das wäre vielleicht die Milchstraße, weil also das ist ja quasi bei uns dann sozusagen.
Ich nehme an, wer weiß, also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten.
Naja, aber das ist ja auch wieder so, also ganz ehrlich, nennt man das MacGuffin? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also so ein, auf jeden Fall so ein, das taucht dann auf und ist dann irgendwie die Lösung. Also das ist so ein, ich gucke nochmal nach, wenn nächstes Mal was ein MacGuffin war. Das war irgendwie, aber nichtsdestotrotz, ja.
Nee, du hast ja recht, das ist es ist tatsächlich einfach ein Story-Element, was dafür da ist, um die Story voranzutreiben, gut, aber man bitte nicht zu sehr hinterfragen sollte, weil es im Grunde bedeutungslos ist. Ne?
Dann stehen die da, ja, und sagen, ja, wir sind auf der Erde, wenn wir alle diese Konstellation genau so sehen. Aber wie sollen wir das finden? Und dann dreht sich Lee Isam um und sagt, ach, den Nebel da hinten, den kenne ich. Hallo? Also ich meine, wie groß ist die Chance? Ja, das ist so.
Es ist auch physikalisch, also ich bin jetzt auch kein großer Astronomie-Experte, aber es ist, da bin ich mir doch relativ sicher, nicht möglich, alle zur Sternbilder zur selben Zeit zu sehen.
Ja,
also
gut,
damit entschuldigt, dass das nicht in unserem Universum spielt, sondern in einem anderen, und dass das ja eben eine Vision ist und nicht tatsächlich irgendwo. Aber obwohl, sie sagen ja, wir stehen auf der Erde, nur von der Erde aus können wir alle 12 Sternbilder gleichzeitig sehen. Ich denke mir, nicht wirklich, oder?
Ja, aber sie sagt ja dann auch irgendwie, aber ich meine, gut, vielleicht ist das dann einfach die falsche die Schlussfolgerung, die sie da zieht. Aber es ist auch geil, weil ich meine, ja, Lee ist Pilot. Ja. Er wird schon so das eine oder andere im Universum gesehen haben. Aber ich bin mir auch sicher, der kann Nebel A von Nebel B bestimmt nicht unterscheiden, wenn beide Nebel weiß sind, weißt du? Und dann so, ach, den Nebel kenne ich. Ja, ganz eindeutig, der und der. So, ja, ist gut. Also es ist alles so ein bisschen, hat sich sehr schön in Wohlgefallen aufgelöst, sagen wir mal so.
Ich möchte dafür eine Lanze brechen, weil ich es angesichts der Tatsache, dass wir hier wiederum mit einer Sci-Fi-Serie überschaubarem Budget zu tun haben, finde ich ganz kompetent inszeniert ist. Ich mag das Set dieser Gruft von Athene. Klar haben die sich da irgendwie ein paar Props gegriffen aus dem Requisitenraum, so ein paar abgebrochene Säulen und ein Schädel hier und da. Aber es sieht einigermaßen wertig aus. Und ich finde auch die Effekte, ehrlich gesagt, ganz schön. Und das Ganze untermalt mit der Musik von Bear McCreary. Ja. Es funktioniert
absolut
einfach,
super hier, ja. Übrigens auch in der Umarmungsszene von den beiden Adamas war auch sehr schön unterlegt.
Ja, mich hat es auch so gepackt, weil ich ehrlich gesagt auch vergessen hatte, was da genau passiert und es so überraschend ist, weil man ja doch denkt, es gibt erstmal so eine Art Zwiegespräch, bevor sie zu dem Punkt kommen, an dem sie sagen, so und jetzt hier komm, gib mir eine Umarmung. Und stattdessen untergräbt die Adama Senior sofort diese Möglichkeit und sagt, komm her.
Ja.
Ich will einfach nur hier Frieden.
Aber du hast schon Frieden recht, also insgesamt, wenn ich jetzt auch nochmal so überlege, wie das dann so in diesem Tempel aussah, auch die Steine, die mich so ein bisschen auch an Stonehenge erinnerten oder so ein bisschen, also dafür, dass es einfach nur, ehrlich gesagt, ein paar Glühlampen waren, die sie da irgendwie in die richtigen Konstellationen gesetzt haben, sah das schon sehr wertig aus. Also das war schon alles ganz nett inszeniert.
Ja.
Naja, und dann machen wir uns mal auf den Weg zur Erde, oder?
Ja. Ich habe es ja schon angedeutet, ich habe da doch noch einen Kritikpunkt, den ich äußern möchte. Der ist allerdings auch nicht so wahnsinnig gewichtig, weil ich glaube, mit dem Wort MacGuffin hast du den schon ganz schön entzaubert. Es ist einfach ein Plotmechanismus, der ist nur dafür da, eben, dass die Serie weitergeht. Man hätte es aber auch ein bisschen weniger großspurig machen können. Also dieser ganze religiöse Kosmos, diese Wundertüte, die hier aufgemacht wird, ist für mich ein bisschen groß und überkomplex.
Also du meinst jetzt mit Testix auch oder meinst du jetzt auch mit dem Tempel und so weiter?
Nee, also tatsächlich vor allem eben die Suche nach dieser Gruft und was das bedeutet.
Ja, okay.
Und dann haben wir eben vorher noch so Szenen, Sharon, die dann da steht und sagt, und hier hat sich Hera in den Tod gestürzt vor den Toren, blubdiblubs, und ich denke mir,
und dann
wow.
Ist ja auch noch, auch noch die Prophezeiung, die sie ja noch in der Hand hält, ist ja auch noch voll Blut, die Seite. Hast du das gesehen?
Ja.
Wo ich noch so dachte, okay, also hochdramatisch alles.
Die Serie kann sich glücklich schätzen, ist eine blöde Aussage, aber sage ich jetzt trotzdem einfach mal so, zu der Zeit rausgekommen zu sein, wo sie rausgekommen ist. Denn ich glaube, heutzutage, 20 Jahre after the fact, werden dann 1000 Think Pieces und YouTube-Essays dazu entschieden, was hat sie damit gemeint, was bedeutet dies und das, und es gibt mittlerweile Podcasts von 3, 4, 5 Stunden Länge, die einzelne Dialogzeilen zerpflücken noch und nöcher mit, was kann das bedeutet haben und so, und ich glaube, in den allermeisten Fällen haben sich, glaube ich, gar nicht, die Autoren gar nicht so viel dabei gedacht, also es wirkt zumindest für mich so. Das ist okay, es ist eine 20 Jahre alte Serie, aber heute könnte man sich das, glaube ich, gar nicht mehr erlauben, denn wenn man heute mal eine zentrale Figur sowas sagen ließe, wie hier Sharon, hier Athene habe sich vor den Toren Heras in den Tod gestürzt, das ist die Richtung, die Fährte, der wir folgen müssen, hätte man sich in einer späteren Folge erklären müssen, im Sinne von, wer war denn nun Hera? Also, wer ist Hera im Battlestar Galactica-Kosmos?
Ja.
Es ist alles ein bisschen viel.
Ja. Übrigens, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, beziehungsweise nur ganz kurz, wollte ich nochmal sagen, ich fand es noch ganz spannend, dass Adama Billy mitgenommen hat, weil er ja offensichtlich jemanden brauchte, der sozusagen als Einstiegs, wie sagt man, Erleichterung zu Roslin irgendwie
stimmt,
wirkt.
Ja.
Und als ich fand es dann auch lustig, als er dann irgendwie noch im Schiff ja dann noch meinte, ja, also ich habe sie mitgenommen, weil und so. Ja. Und dann meinte er so, ja, ich glaube nicht, dass die irgendwie Wert legt auf mich, ich bin nur der Assistent. Also ja, sie hat mir gesagt, sie glaubt, dass sie der nächste Präsident werden. Und ich dachte so, Moment, hat sie das wirklich gesagt? Oder behauptet er jetzt nur, dass er das gesagt hat, dass sie das gesagt hat? Mhm. Aber was ich dann noch lustig fand, war, meinte er so, ja, sie meinte, sie erinnern sie an den jungen so und so, also der
wohl am ehemaligen. Das ist der gestorben ist, das ein Amt Roslyn übernommen hat.
Ja. Und dann fand ich aber nur lustig, dass er meinte, machen sich nicht zu große Hoffnungen, blub, 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 war ein Idiot.
Ja, ja.
Und ich dachte so, war ein Moron. Und ich dachte so, okay. Aber ich fand es noch ganz lustig. Und offensichtlich war es in dem Moment ja auch genau richtig, weil man hat ja gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer hatte das analysiert gehabt, war das Lee gewesen oder so, der ja dann auch analysierte, oder es war Meyer, glaube ich, der meinte, ja, alle sitzen da zu zweit quasi zusammen, nur Roslyn sitzt halt alleine, völlig verlassen, ihre Follower sind irgendwie halb, also die Priesterin ist tot, die Follower sind irgendwie abgesprungen und so weiter, also sie ist jetzt quasi ganz, ganz einsam und versucht da irgendwas zu beweisen und man sieht sie halt über diese Schrift gebeugt und sie studiert halt diese Schrift und man hat das Gefühl, sie ist schon leicht fanatisch irgendwie. Und als dann halt Billy auftaucht, ist es für sie echt so ein Lichtblick. Also sie ist halt nicht mehr alleine.
Ja,
und
ja.
Das fand ich war echt noch so eine sehr wichtige Szene, wie wichtig ihr doch offensichtlich diese, ja, ich weiß gar nicht, ist es einfach nur ein Nicht-Allein-Sein-Wollen oder ist es ein, ich weiß nicht, braucht sie Follower? Ich weiß es nicht.
Na, sie hat ja also keine Allianzen in dem Sinne. Also Allianzen, die schon länger bestehen. Natürlich hat sie Lee und Kara und Hilo und Sharon vielleicht ein bisschen abgespeckter Art und Weise auf ihrer Seite. Aber niemand so gnadenlos loyalen wie eben Billy es war, der eher von, der sie schon begleitet, bevor sie überhaupt zur Präsidentin benannt wurde. Ja.
Und der ja auch sich getraut hat, sie zu hinterfragen an einem Zeitpunkt, wo es eben, also wo sich viele das nicht getraut hätten, genau.
Genau. Solche Gespräche wird sie nicht führen mit einem Tom Zarek oder mit einer Sharon.
Ja, stimmt, ja.
Ja, diese ganze Sache tatsächlich auch mit Adama und Billy in dem Raptor fand ich auch tatsächlich sehr hübsch. Auch weil Tyrell mal da zurechtgestoßen wird, von wegen, du kannst keine Karten lesen. Also sie ist erstaunlich humoristisch dafür, dass es so eine ernste Situation ist. Auch mit diesem ganzen Adama-Billy-Gespräch über Adar. Da gab es wohl auch Ärger mit dem, wie heißen die, Broadcast Standards and Practices? Also die dürfen ja bestimmte Sachen nicht sagen, Fuck dürfen sie gar nicht sagen, Shit dürfen sie nicht sagen. Aber sie haben sich wohl auch über das Wort Prick, was im Original im Drehbuch stand, gestritten. Und dann haben wohl hier die Standards and Practices Menschen gesagt, nee, Prick sei zu hart und zu sexualisiert.
Ernsthaft?
Er müsste
naja,
Moron
Prick
sein,
heißt ja eigentlich Idiot, aber es impliziert natürlich Penis.
Ja.
Also das hängt, und deswegen, wegen dieser Konnotation, meine Güte, ey, also ehrlich. Es gibt so ein Bild, ich suche das mal raus für nächste Woche, es gibt einen Fotograf, der hat einmal ein Bild geschossen, ein Foto geschossen, wo alle Regeln, die damals quasi verboten waren, auf Filmleinwand zu zeigen, also zu sexy und zu gewalttätig, zu viel Blut und so weiter, wo der quasi alles in einem Bild inszeniert hat, wo klar war, diese Regeln darf man halt nicht zeigen. Und da muss ich mal dran denken, wenn sowas kommt, weißt du, sowas, was so konnotiert ist und also so Bullshit, sorry.
Ich glaube, das ist jetzt auch so ein Rabbit Hole, was viele Menschen gar nicht so spannend finden. Ich finde sowas ja seit jeher total spannend. Ehrlich gesagt, was darf man und was eben nicht? Und es gibt ja immer Auflagen dafür, was du im Kabelfernsehen zeigen darfst, was du in einem R-Rating-Film zeigen darfst.
Oder ab wie viel Uhr dann, ja.
Ich weiß zum Beispiel auch, dass es gibt da auch eine Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, von einem der Regisseure, die für Sopranos Regie geführt haben, Folgen inszeniert haben. Und da gibt es eben auch teilweise relativ explizite Sexszenen. Und dann wollte der Regisseur das in einem Kinofilm unterbringen und dann haben die ihm von der MPAA gesagt, nee, geht gar nicht. Und dann sagte er, aber das habe ich doch für HBO gesagt. Ja, HBO haben die gesagt, das ist wieder ein völlig anderes Regelwerk als in einem Kinofilm. Weil da darfst du zum Beispiel Coitus zeigen, nur in der Missionarstellung. Ja. Nicht anderswo, nicht anderweitig. Ja. Also zumindest nicht, wenn du ein R-Rating haben willst. Wenn du ein NC-17, also das ehemalige X-Rating haben willst, kannst du im Grunde machen, was du willst. Aber wenn du willst, dass unter 17-Jährige auch mit ihren Eltern da reingehen dürfen, darfst du keine andere Stellung außer der Missionarstellung zeigen. Und ich fand das sehr, sehr lustig tatsächlich. Auch diese Anekdote von Vince Gilligan über Breaking Bad finde ich gut. Die hatten immer genau ein einziges Fuck. Gut, ein Fuck durften sie sagen. Das war für AMC damals produziert. Und das ist halt so Basic Cable. Und da darfst du einmal Fuck in einem nicht sexuellen Kontext sagen pro Staffel. Das haben sie sich meist für die Serien, für die Season-Finals aufgehoben. Fand ich auch sehr amüsant, ja.
Ich dachte einmal Fuck pro Episode, dann einmal Fuck pro Season.
Ja.
Ach, das ist ja sehr, ja, geil. Nee, ich musste gerade schmunzeln, weil wir hatten, also das ist ja, so weit ist es ja gar nicht weg von heute, weil wie oft habe ich in der öffentlichen Mediathek, ich meine, es ist jetzt öffentliches deutsches Fernsehen, aber wie oft habe ich in der öffentlichen Mediathek, so ARD, ZDF oder so, einen Film gucken wollen, wo es dann irgendwie hieß, nee, können Sie erst ab 10?
Ja.
Und ich dachte so, what? Weil zu gewalttätig, ja, oder wie auch immer. Oder was auch letztens war, in der letzten Staffel, war das Discovery, glaube ich, da hatten wir einige Folgen, die waren mit 16, also mit R gerated auf Prime, wo ich noch dachte, was? Ich habe noch nie ein R-Rating, das wirklich auch, ich musste sogar zweimal einen Code eingeben und ich dachte so, what the?
Ja.
Und ich vermute mal, aber deshalb, weil die nämlich, ich glaube nicht, weil die so gewalttätig oder blutig oder so waren, sondern die waren, glaube ich, einfach nicht für den internationalen Markt gerated. Und dann sind die automatisch alle irgendwie auf R gesetzt worden oder so. Also auf jeden Fall habe ich mich sehr gewundert, was habe ich bei Star Trek noch nie erlebt.
Die Streamer machen ja ihre Regeln selber, aber ja tatsächlich, wenn man es der MPA vorliegt, da gibt es ja relativ klare Definitionen, was durchgeht und was eben nicht. Und,
aber dass es halt immer noch so ist, finde ich krass.
Also zwei Shits und ein Fuck gehen durch für eine Jugendfreigabe, oh, das weiß ich sicher, wenn es eben mehr ist. Krass. Oder ein Fuck in einem sexualisierten Kontext ist es sofort ein R-Rating, also ab 17. Und ich weiß zum Beispiel, dass, also es gibt immer so Ausnahmen, aber die müssen dann wirklich sehr rigoros ausverhandelt werden. Mhm. Wie zum Beispiel damals, als James Cameron in Titanic die entblößte Brust von Kate Winslet in einem Film mit Jugendfreigabe zeigen durfte. Ja, da hieß es dann auch so,
aber das ist ja künstlerischer Kontext, bla bla bla.
Ja.
Okay, verstehe.
Aber klar, da steht auch ein riesen Studio hinter und eben James Cameron. Das wird natürlich jetzt jemand schaffen, Independent-Filmmaker nicht schaffen, ja.
Ich finde es manchmal halt aber auch interessant, dass man dann einen Film guckt und man denkt sich, wow, der ist super blutig, aber hat halt kein R-Rating, weil die Gewalt halt fehlt. Also da ist irgendwie dann das alles irgendwie sehr smart geschnitten worden oder wie auch immer. Also manchmal denke ich auch, dass der ein oder andere Film ein R-Rating verdient hätte, der keins bekommen hat, weil er halt doch sehr blutig oder so ist, aber halt nicht so gewalttätig.
Amerikaner und ihre Gewalt sind echt so ein merkwürdiges Thema. Ich finde es auch, ich fand die Anekdote auch amüsant, dachte mir aber auch, oh
nur
Mann.
Nur der bisschen Darstellung, ich bin ja jetzt wirklich geplättet, ey.
Reden wir nicht? Ja, das ist ein langwieriges Thema und gar nicht so unkomplex, aber mit Blick auf diese Serie habe ich mich eben auch gefragt, als ich die Anekdote, ich glaube David Icke erzählt, die schilderte, dachte ich mir auch, okay, und vor zwei Folgen habt ihr jemanden Messer in den Hals gerammt und Blut spritzte raus, anscheinend war das kein Problem, aber Prick ist ein Problem. Na gut.
Also Prick ist ja wirklich lächerlich, aber okay. Hier, mir ist eingefallen, was ich noch fragen wollte. Und zwar, erinnere mich bitte dran, weil ich habe irgendwie das, glaube ich, gerade irgendwie vergessen. Wissen alle, dass Roslyn todkrank ist?
Ja, sie hat es öffentlich gemacht.
Ich wusste, dass sie es gesagt hatte. Hm. Ich wusste nur nicht mal, ob sie es allen gesagt hatte oder nur der Brückencrew. Okay.
Nein, sie hat es in dem Moment öffentlich gemacht, indem sie vor dem Zwölferrat, also diesem Quorum der Zwölf, gesagt hatte, hier übrigens die sterbende Führerin, das bin ich.
Aber dann wissen es auch wirklich alle gut, weil das war mir irgendwie nicht, das hatte ich vergessen. Das, also ich werde alles. Okay, super, das war meine letzte, das war's gewesen. War doch nicht so wichtig, aber trotzdem.
Oh, das ist sehr, sehr entscheidend für den.
Ich glaube, wenn das so weitergeht, jetzt war jetzt echt viel hier, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde alt. Ich vergesse wichtige Details, ey. Nein. Vielleicht müsste ich mir mal aufschreiben.
Das ist in Ordnung. Ich glaube, du guckst einfach sehr viel Fernsehen.
Ich frage dich einfach. Ja, ja, Mensch. Aber ich meine, hallo? Es ist echt eine ganze Menge passiert. Also gerade auf Kobol ja auch, weil ja dann auch die zwei Truppen zusammengekommen sind und so weiter. Aber das Ganze fühlt sich tatsächlich so an, als wäre die eine Geschichte abgeschlossen und jetzt eben wird die neue Geschichte geöffnet oder hat ja schon begonnen, eben diese ganze Storyline mit dem Kind und den Engeln und was nicht alles. Ich frage mich ehrlich gesagt, was dann noch kommt und natürlich die Suche nach der Erde, weil ja irgendwas Entscheidendes muss ja jetzt noch kommen, was Neues irgendwie, dass ein bisschen Schwung reinkommt in die Geschichte.
Es ist auf jeden Fall super spannend, die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ich habe fälschlicherweise, ich habe hier auch schon jetzt mehrfach selber korrigiert gesagt, das ist jetzt nicht wirklich der Status quo, wie er zu Beginn der Serie war, der Miniserie. Wir haben jetzt auch zum allerersten Mal alle für die Story, also das große Ganze, was eben Battlestar Galactica die Serie erzählt, alle versammelt an einem Ort. Wir hatten ja vorher immer parallele Handlungsstränge, von wegen der war dort und vor allem eben waren Hilo und Boomer die ganze Zeit auf Caprica, die meiste Zeit. Und das ist ja jetzt auch damit erledigt. Jetzt haben wir die wirklich alle beisammen und müssen nicht immer hin und her schneiden.
Ja, und Zarek, der hat ja offensichtlich auch so seine eigenen Pläne. Ich meine, die haben jetzt nicht funktioniert, aber offensichtlich mauschelt er ja im Hintergrund auch noch immer weiter. Der hat ja auch noch Ambitionen.
Der, also ich möchte bin gespannt, gerne mehr.
Was wir von dem noch sehen.
Der möchte gerne mehr, aber eben ohne verbrecherische kriminelle Mittel. Richtig.
Naja.
liebe Menschen da draußen, die uns zuhören, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das bei patreon.com/banuskino tun. Dies ist ein vollkommen werbefreier, unabhängig produzierter Podcast und ich möchte gerne daran erinnern, dass man uns unterstützen kann mit einer kleinen Spende ab 3 € im Monat. Das tut uns gut, diesem Format gut und hält es eben am Leben. So. Britt-Marie, wir reden das nächste Mal über Die Reporterin. Das ist wieder so ein deutscher Episodentitel.
Wie ist das Original?
Final Cut.
Ach ja, okay. Okay, ja, bin ich gespannt.
Ja, ich glaube, es wird interessant. Es ist, ich sag gar nichts. Es wird gut auf jeden Fall.
Gut, ja, dann freue ich mich. Ja, wunderbar. Dann hören wir uns das nächste Mal.
Bis nächste Woche. Bye, bye.
Ciao.
Come on, guys. Wake up and smell the psychosis already.
I'm sorry, I don't know what you're talking about.
Okay. Look, there is no Cylon chip implanted in your brain. I'm not real. You're not really getting secret messages from the Cylons. You're just crazy.
Very funny. Hysterical. Do you write your own material?
You don't believe me, do you?
No, I don't.
That's great. I love it.
Is it? Good. I've had enough of this, all right? So can we just stop playing this stupid game?
Oh, I'm sorry. But it's the truth. There is no chip.